Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
So, Herrschaften, also, das alte Spiel, das alte Handschellenspiel, hätten wir früher gesagt, bei der nackten Kanone, das hier nicht praktiziert wird. Aufnahme Montag, Ausstrahlung Dienstag, aber so richtig viel wird heute nicht passieren. Der Tennisprophet Andreas Thürieu sitzt relativ entspannt in Wien, weil er einen neuen Lieblingsspieler hat, der wieder Spanier ist, Nike trägt und mit Babolat spielt. Ist das so, mein lieber Andi?
Naja, natürlich. Servus, lieber Jens. Hallo. Wie hat der Heinz Konrad immer gesagt?
Servus die Madeln, grüß euch die Buben. Servus die Madeln, grüß euch die Buben.
Guten Abend die Madeln, servus die Buben.
Ja.
So war's.
Ja, ja.
Aber wir werden ob dieses Ausspruchs nicht streiten. Das Sympathische an dem Termin ist ja, das hat so was Sport am Montaghaftes. Obwohl es erst am Dienstag dann zur Ausstrahlung gelangt.
Ja, eh. So, also Miami, womit magst du anfangen? Also fangen wir vielleicht mit dem zweiten Sunshine-Double an? Nein, wir fahren mit dem. Magst du mit dem Buben anfahren oder mit den Mädchen? Ich überlasse es ganz dir, Andi.
Ich fange mit einem Hurkatsch an.
Bitte.
Ich fange mit einem Hurkatsch an, mit dem Titelverteidiger, der sich, finde ich, sehr gut geschlagen hat und der ja auch nicht leer ausging. Und zwar fange ich deswegen damit an, weil es sozusagen ein polnisches Double dort gab, wie die Tennisfans mitbekommen haben werden. Weil seine Landsfrau, die ist ja heuer unschlagbar, ich glaube, die hat dieses heutige, also gestrige, wer es hört, war es dann gestern, erstmals Nummer 1, diesen Nummer 1, wie sagt man, diese Euphorie mitgenommen und schon wieder ein Turnier gewonnen. Also das ist ja alles ganz fantastisch, womit immer noch nicht klar ist, mit wem ich anfangen will.
Naja, du kannst gerne mit Iga Świątek anfangen, die insgesamt sind es, glaube ich, 4000er Finali. Und das einzige Finale, wo sie nicht einen Satz zu Null gewonnen hat, war jenes in Indian Wells gegen Maria Sakkari. Aber ansonsten hat sie gegen Pliskova in Rom, war es glaube ich 2-0. In Doha gegen Kontaveit war es 3-0 oder so ähnlich. Und jetzt war es 4-0 gegen Osaka. Also es ist sehr, sehr beeindruckend, wie sie spielt, Iga Świątek.
Ganz richtig, ja. Und deswegen gebührt ihr auch, also ich will nicht sagen, es gebührt ihr, das ist ein Wahnsinn. Jetzt habe ich das erste Mal in 35 Jahren, wohne im Wohnpark Alt-Erla jetzt bei meinem Vater und da ist ein Eichkatzl am Balkon gekommen.
Na herrlich, und das live in unserer Aufzeichnung.
Ja, und das im 11. Stock. Und mein Hund hat es nicht bemerkt, Gott sei Dank, sonst hätten wir da jetzt ein paar Höhe. Aber um auf die wesentlichen Dinge des Lebens zurückzukommen, also das ist völlig, völlig beeindruckend, ja, wie die Frau Świątek da jetzt spielt und auch auftritt für mich. Und was soll ich dir sagen? Ich habe, für mich war es eher auch eine Überraschung, dass das Fräulein Osaka sich doch bis ins Finale gespielt hat. Ich habe mir ein engeres Endspiel erhofft, dazu kam es nicht. Aber ich habe gar nicht mitbekommen, vielleicht ihr zu Hause schon, als aufmerksame Tennisfans, dass die inzwischen auf 77 zurückgefallen ist, die Osaka.
Naja, es gab ja, also es gibt ja diesen einen Twitter, Oleg S. heißt er, Anna ja. K. Forever, also Anna K., dann Unterstrich 4 Ever, und er hat das mal aufgezählt, dass wie die Unterschiede sind in der WTA-Weltrangliste von nach vergangenem Jahr in Miami zu jetzt vor diesem Jahr in Miami bei den Frauen, und unter den Top 10 waren, glaube ich, nur zwei, die damals unter den Top 10 waren, auch jetzt unter den Top 10. Und ich glaube, Świątek war eine, Sakkari die andere. Vielleicht hat es auch noch eine dritte gegeben mit Pliskova. Aber ja, Osaka ist weit zurückgefallen. Andreescu war ja im letzten Jahr im Finale. Die ist nirgendwo, trainiert jetzt gerade, habe ich gesehen, bei Rafael Nadal. Und Osaka hat schon, fand ich, hat natürlich auch, ich glaube, sie hat ein Walkover hat sie gehabt, weil Muchova nicht gespielt hat. Aber wurscht, sie hat die Spiele, die man ihr vorgesetzt hat, die Matches, hat sie gewonnen, und auch gegen Angie Kerber. Und so gesehen, ein schönes Comeback, finde ich, von Osaka, weil ich glaube schon, oder ich bin der Überzeugung, dass Osaka wichtig ist für das Frauentennis.
Ja, Ja, ich auch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe sie auch fast sentimental lieb gewonnen mit diesem Outing da, das sie gemacht hat, obwohl es mir dann doch ein bisschen, man möge mir nicht böse sein, vor allem sie selber nicht, doch ein bisschen wehleidig klang, aber das, da ist nicht zu spaßen mit diesen psychischen Dingen und das wurde ja dann auch dementsprechend kommentiert, auch von der Männerweltklasse. Also das habe ich sozusagen solidarisch einen schönen und wichtigen Aspekt gefunden. Und du hast vollkommen recht. Wobei ihre Nike-Schuhe, ich mein, man verzeihe mir, ich kaufe mir so wie fast alle von uns. Und aber die gefallen mir besser. Es ist ja oft wirklich so, ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Jens, und Ihnen euch zu Hause, dass vice versa die Kollektion des anderen Geschlechts einem besser gefällt. Das hat sowas wie The grass is always greener on the other side. Geht's dir auch so?
Naja, pass auf, es ist ein bisschen anders für mich, weil bei den Schuhen, da passe ich nicht so genau auf, aber diese Vintage-Kollektion, die auch im letzten Jahr mit diesem Challenge Court von Nike bei den US Open und noch mehr im Jahre 2020, wo man sich irgendwo an Andrew Agassi erinnert gefühlt hat, die hat mir bei den Männern dann doch deutlich besser gefallen. Da bin
Ja.
ich, ja.
Ja. Ich bin jetzt eher von aktuellen Kollektionen
Also ja, da
ausgegangen.
habe ich nicht so genau
Sie
aufgepasst,
sind
also.
ja sehr, sehr bunt und das mit dem Schuh, das möge man sich anschauen. Also da gibt es, ist glaube ich für Sie selber hergestellt, wobei die Männerwäsche reißt man gar nichts aus. Also wenn ich mir den Kyrgios anschaue, wie es der schafft, sich selber noch mehr in, sozusagen ins Modeeck zu stellen, glaube ich. Mit drunter schwarz, dann dieses Rot, nicht ganz stimmige Rot-Rot, das auch der Herr Alcaraz trägt, das ist jetzt nicht das, was mir so besonders gut gefällt. Das Weiß-Blau ist ja. Also wir sind schon bei der nächsten Linie. Wir haben gesehen, jetzt ist vor allem die Hose ist auch wieder ein bisschen länger, das gefällt mir gut. Weiß-Blau ja. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob ich jetzt Adidas noch eine auflegen soll mit dem Zverev-Quandl, das ist, aber ja, das ist ja alles subjektiv. Vielleicht gefällt es dir besser, die Adidas-Linie.
Es ist genau diese Tennisexpertise, wofür man, warum man viel Geld für unsere Show hier bezahlt, damit man hört, wie das Outfit von dem und von der ist. Ja, was ja, Świątek gewinnt also den dritten Tausender hintereinander mit der Absurdität, dass es für den ersten Tausender in Doha nur 900 Punkte gegeben hat. Also die WTA, das ist einfach schon ein bisschen ein komischer Verein in mancherlei Hinsicht, aber wurscht, er hat jetzt 2900 Punkte in den letzten drei Turnieren gewonnen, wird noch auf ein bisschen länger Nummer 1 der Weltrangliste sein, weil sie natürlich in Paris nichts zu verteidigen hat. Okay, sie hat Rom zu verteidigen, aber sie spielt das nächste Turnier, ist wahrscheinlich Stuttgart, wo ich hoffe, vor Ort zu sein, beim Porsche Tennis Grand Prix. Und das ist natürlich schon beeindruckend, weil, was mir halt gefällt, auch bei ihr ist, abgesehen davon, wie sie spielt, was die für einen Biss hat. Und du merkst richtig, Mats Wilander hat das ja mir gesagt vor den Australian Open, weil ich ihn gefragt habe wegen des, und du hast das ja ein bisschen in Abrede gestellt, aber hat er gesagt beim Dominik, naja, der Dominik muss halt für sich entscheiden, dass es nicht erträgt zu verlieren. Und ich glaube, die Świątek ist im Moment, abgesehen davon, dass sie die Kugel sehr, sehr gut trifft, aber in einem Stadium, wo sie einfach nicht verlieren mag und weiß, wenn sie normal spielt, dann verliert sie auch nicht, wahrscheinlich. So meine Interpretation. Wie schaut deine aus?
Glaubst du, ist es schon so weit? Ja, ist es schon so weit?
Naja.
Naja, für mich war es eher so ein Effekt, diese große Freude, jetzt Nummer 1 zu haben, auch nicht umfallen zu können um diese Nummer 1, weil wir wissen auch, wie sie dazu kam. Ganz im Gegensatz zum Herrn Medvedev, wo ich dann nicht schlau werde, das können wir dann gesondert gleich danach noch zerlegen, wenn wir wollen, dieses Hin und Her mit Nummer 1 oder nicht. Aber da war es ja klar, sie wird das sein und die spielt einfach befreit und das ist derselbe Effekt wie beim Herrn Alcaraz. Mit jedem Match, das du gewinnst, mit jedem Turnier, du kommst dann rein in diese und du kannst fast nichts mehr falsch machen, auch wenn du nicht gut spielst. Das ist ja das Grauslige für die Gegnerinnen in dem Fall. Aber sie hat sehr gut gespielt, ja, trotzdem.
Ja, war schön anzuschauen. Ansonsten weiß ich gar nicht, gab es noch irgendwas Bemerkenswertes bei den Frauen oder wollen wir gleich zu den Männern wechseln und eben zu besagten Daniil Medvedev, der sich jetzt, ich glaube, einen kleinen Bandscheibenvorfall operieren lassen wird am Rücken, deshalb in der, zumindest in der Sandplatzsaison nicht spielen wird. Wenn ich jetzt einmal ganz krass tippen müsste, würde ich sagen, er nimmt sich auch danach noch ein bisschen Zeit. Und spielt auch auf Rasen nicht, was, obwohl er letztes Jahr in Mallorca gewonnen hat, auf Mallorca eh nicht seine Forte ist. Aber ja, hast du noch was zu den Frauen oder wollen wir gleich zu den Männern kommen? Und Medvedev hätte ins Halbfinale kommen müssen, hat dann gegen Hubi Hurkacz verloren.
Ja, ich würde sagen, die Damen sollen nicht böse sein, nachdem mir eh nicht viel mehr eingefallen ist, als diese, wo du völlig recht hast, dieser Exkurs zur Bekleidung. Vielleicht bei den Herren. Ja, der Hupsi Hurkacz, das Gwandl, gut, also du hast mir sozusagen leicht eine aufgedeckt, also ich erzähle jetzt nicht, wie er ausgeschaut hat. Man hat es eh gesehen, wie man es gesehen hat, eigentlich. Ne? Gut, ja, der Hupsi Hurkacz, ich finde, er hat trotzdem gut gespielt. Er hat vor allem mit dem Druck, etwas zu verteidigen zu haben, sozusagen, oder zu müssen, will ich nicht sagen, aber gehabt zu haben, hat er sehr gut gespielt. Und ich habe mir dieses Match angeschaut gegen das Halbfinale gegen den Alcaraz. Das war ja live irgendwann in der Nacht, weil ich nicht schlafen konnte. Und ja, war ein ganz fantastisches Match, wobei der Hurkacz schon unrund wurde. Also zwischendurch, das war ja doch ein Match, wo der als Rückschläger, der Alcaraz, teilweise überhaupt keinen Ball berührt hat und dann doch irgendwie vom Faktor des in sich Ruhens und so weiter war der Hupsi ein bisschen, du Hupsi, wie du immer sagst, ein bisschen unrund ist mir vorgekommen. Das eigentlich großartige Match, jetzt bin ich schon wieder weiter, na, das erzähle ich dann. Also ich, da möchte ich sagen, ich habe immer das Gefühl gehabt, das gewinnt der Alcaraz, weiß aber nicht warum. Vielleicht, wenn wir bei der Partie bleiben, bin ich jetzt gespannt, was du sagst zum Hupsi.
Erstens einmal, ich würde gern Hupsi zu ihm sagen, aber er selbst nennt sich Hubi. Da ist kein S drinnen. Also der Hubi, in diesem Match ist mir halt eins aufgefallen, was ich letztes Jahr schon einmal eher an dieser Stelle, glaube ich, auch zu Protokoll gegeben habe, nämlich, dass er manchmal hat er Matches, wo er seine Vorhand komplett verliert. Und ich glaube, das war im letzten Herbst, war es in Paris-Bercy, wie er gegen Djokovic gespielt hat. Im Halbfinale müsste es gewesen sein. Und da hat er einfach keine Vorhand mehr getroffen. Und das ist dann schwierig, wenn du als Top-10-Spieler, wenn dir ein Schlag komplett flöten geht, und das war dann auch jetzt gegen Alcaraz einfach so, und bei diesem Match einfach beeindruckend, wenn man so manche Ballwechsel gesehen hat, ist halt, ich meine, wie beweglich, wie schnell, wie lästig der Alcaraz ist, und wenn man ihm dann auch eine Sekunde nur Zeit lässt, dann bestimmt er plötzlich das Tempo. Es ist, ja, ich weiß schon, im Vergleich mit Nadal von den Erfolgen her, die er wird nicht gleich viel Erfolge haben wie der Nadal am Ende seiner Karriere. Wenn es uns dann noch gibt, werden wir drüber reden. Aber diese Defensive, dieser Kampfgeist und dann diese Fähigkeit in einem Ballwechsel, den Fahrersitz zu wechseln, dass er dann übernimmt und dass er dann einen nicht mehr rauslässt, genau wie Nadal, das ist natürlich schon Wahnsinn und beeindruckend. Und das war halt auch beim Hupsi, der ist dann, glaube ich, auch ein bisschen verzweifelt. Dann sage ich auch Hupsi. Der Hubi ist dann ein bisschen verzweifelt dran, dass eben so viel zurückgekommen ist.
Das hast du schön verbal jetzt analysiert. Ich hätte eine ähnliche Kerbe geschlagen, nämlich dieses Bringen, ja. Bringen, aber nicht nur aufstehen, sondern Bälle erwischen, die eigentlich unerreichbar sind, wo der sich einsetzt, wo man sich denkt, wie geht es anhand der Körpergröße auch. Aber er bewegt sich ja umso schneller. Weißt du, mir ist ein Vergleich eingefallen, allerdings nur für die Defensive. Und zwar ist er gar nicht jetzt so unpassend, wenn man bedenkt, wer die anderen beiden noch jüngeren waren, die gewonnen haben, ein Tausender, und zwar der Herr Chang. Also in der Defensive, das war so ähnlich. Der hat ja auch Bälle, und zwar nicht nur irgendwie gespielt, sondern genau so vor die Füße oder vorbei gescherbelt irgendwie, dass der Netzmann den heben muss. Und dann ist er, wie du schon gesagt hast, irgendwie zur Stelle, oder haut ihm einen Lob drüber, der auch perfekt getimed ist. Also da ist sehr, sehr viel da. Und ich finde natürlich insgesamt die viel bessere und ausbaufähigere Variante, weil er ja noch immer sehr viel Potenzial hat, ist natürlich beim Alcaraz gegeben, vor allem dann im Offensivspiel. Ne? Und ich möchte noch aufs Viertelfinale zurückkommen. Ja. Das hätte nämlich wirklich, also erstens gratuliere ich dir, Jens, weil du gesagt hast, der Herr Korda wird dort kein Leiberl haben gegen einen Miomir, und das war auch so. Und zweitens, ich habe den noch nie wirklich gesehen in diesem Match, muss ich sagen. Also ich habe selten ein besseres Match gesehen, von beiden nämlich offensiv. Und da lehne ich mich jetzt weit hinaus. Also das, man kann nicht sagen, das Glück des Tüchtigen oder der hat halt jetzt den Lauf, aber da sieht man auch, wie knapp das war, weil das hätte durchaus wirklich auch der Herr Kecmanovic gewinnen können.
5:3 im Tiebreak im dritten Satz.
Genau.
Ich habe den Kecmanovic ja gesehen, wie er in Kitzbühel 2020 das Turnier gewonnen hat. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum er es gewonnen hat. Aber ich weiß, dass der Kecmanovic ein sehr, sehr starker Junior war. Da war er Nummer 1, obwohl er nie ein Junior Grand Slam gewonnen hat, und hat in diesem Jahr bei den Australian Open schon gut gespielt. Er wäre erste Runde gegen Djokovic drangekommen und hat dann die serbische Fahne relativ weit ins Turnier hineingetragen. Ich glaube, vierte Runde ist er sogar gekommen. Und der ist gut. Und ich, also man muss sagen, wenn wirklich alle kommen, dann ist dieses Münchner Turnier, die BMW Open, ab dem, Wann ist es? Ab dem 25. April, glaube ich, jeder Montag jedenfalls, ist das exzellent besetzt mit Zverev, mit Rüd, mit Opelka. Kecmanovic kommt auch, Danny Evans. Also gerade der Kecmanovic, der ist in diesem Jahr, der ist wirklich stark. Und wie du sagst, das kann ein Ball unterschiedlich dann noch im Tiebreak. Und dann schwärmen nicht alle vom Alcaraz, sondern dann schwärmen wahrscheinlich viele Leute vom Rüd, weil ich glaube, dass der Rüd das Finale dann gewonnen hätte. Aber auch da war natürlich die Geschichte mit Zverev ein bisschen komisch.
Ja, also den Ast sollte man jetzt auch noch beleuchten. Also ein Riesenkompliment an den Rüd, ja. Und man kann da nicht mehr sprechen von einem Sandblatt-Spezialisten, glaube ich. Also der hat es auch verstanden, sein Spiel sehr zu adaptieren, genauso wie der Alcaraz. Ja, obwohl das alles hauchdünn ist und auch das Endspiel war dann ein bisschen so. Ich nehme an, du möchtest zuerst zur Zverev-Partie noch was hören, da hast du vielleicht mehr gesehen als ich gegen den Rüd. Also ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass der Zverev sich da fangt hätte, wie man so schön sagt, bis dahin und danach habe ich es dann nicht mehr gehabt. Aber zum Match selber hast du vielleicht mehr gesehen als ich.
Naja, ich habe dann zweiten und dritten Satz gesehen und hätte nach dem zweiten Satz nicht mehr gedacht, dass der Zverev das verlieren kann, weil der Rüd eben eigentlich ein Spiel hat, das dem Zverev nicht wahnsinnig wehtut. Okay, mit Spin oder gegen viel Spin zu spielen, da kann man vielleicht wenig draus machen, aber was mich natürlich schon überrascht hat, war, dass er im dritten Satz, das wäre beim Rückschlag, eigentlich hat nur einmal eine Chance gehabt, dass er das Rebreak schafft. Das war, wo ihm der Rüd das 15-30, was glaube ich, mit einem sehr, sehr schwachen Rückhandwolle ins Aus schenkt, aber dann hat trotzdem der Rüd das Spiel noch gemacht. Also ich war überrascht einfach, weil für mich ist Zverev eigentlich bei dem Turnier, was wäre für mich der klare Favorit? Weil wenn er normal spielt, dann gewinnt er auch gegen Medvedev, der da ein bisschen angeschlagen ist, also ist nur von der Setzliste her. Und ich war ziemlich perplex, dass er dann gegen Rüd verloren hat. Mehr kann ja, ich und im ja. Finale, nur ganz kurz, im Finale darf man nicht vergessen, Rüd hat 3-0 geführt, hat echt sauber begonnen und hat die Bälle extrem früh genommen und hat den Alcaraz dann ordentlich unter Druck gesetzt.
Ja, der hat sogar 4-1 dann noch geführt. Aber wenn wir jetzt noch zurückgehen, also ich war auch bei dir, ich habe mir gedacht, zumal ich müsste mir das Head-to-Head anschauen, aber zumindest weiß ich es, in Wien hat er ja den noch ganz schön behandelt, den Alcaraz, nicht? Der Zverev. Also ich glaube für den Alcaraz ist das ein Angstgegner, der Zverev, wenn er halbwegs eine Normalform hat. Ja? Und das wissen ja die auch, wie fühlst du dich gegen wen und wie eng das alles ist. Also da wäre ich eher bei dir gewesen von der Ausgangslage her. Im Endspiel dann war natürlich der Effekt, dass der gar nichts getroffen hat und wirklich tight war, finde ich, der Alcaraz zu Beginn. Der andere umso lockerer und dann hat mir ein Aspekt sehr gut gefallen, nämlich man hat gesehen mit Vordauer des ersten Satzes, er hat es zwar weiter probiert, aber mit dem Stop wird er an dem Tag nicht weit kommen, ja. Weil auch wenn er ihn gebracht hat, war der sowas von signalisiert, den hätten wir zwei...
Wir hätten ihn erkannt, aber wir hätten ihn nicht erreicht. So weit möchte ich gehen.
Ja, ich wollte gerade so frech sein und sagen, sogar Rollstuhl-Tennis mit, naja, nach zweimal aufspringen, also ja, wahrscheinlich hätte er für uns gereicht, aber für den Herrn Rüd eben nicht. Und er hat dann was Gescheites eingebaut und zwar in einer Häufigkeit, die wirklich für ihn spricht, zumal die Größe und auch der Aufschlag, finde ich, nicht dafür prädestiniert sind, aber der hat gespielt Aufschlagwolle, ich glaube 11-mal erfolgreich, ja. Oder war es noch öfter? Da gab es irgendeine Statistik, ja, wo ich mir gedacht habe, na hallo, na da schau her. Und dass das ein Element ist, das man lange nicht gesehen hat, von ihm hätte ich es nicht erwartet. Aber das spricht wiederum für die Reife von dem Typ und dass er auch merkt, okay, ich muss ihm was anderes machen. Und er scheut sich nicht, diese Punkte auch kurz zu halten. Wenn er merkt, und für mich war dann auch noch ein spielentscheidender Aspekt, dass der Rüd, glaube ich, ein bisschen zurückgenommen hat. Da war mir dann in manchen Situationen zu viel Percentage eben nicht mehr nachgegangen, so wie zu Beginn, so konsequent. Dann auch natürlich selber Vorhandfehler eingestreut, so wie der Alcaraz ganz am Anfang. Und dass es dann gekippt ist, also ich hätte mir gewünscht, der Rüd gewinnt den ersten Satz, dann wäre es, glaube ich, noch sehr, sehr spannend geworden. Wobei als Turniersieger hätte ich ihn trotzdem nicht gesehen. Und das ist wiederum für mich auch vielleicht ein Warnschuss an die Konkurrenz, wenn ein Alcaraz, der spielerisch, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, nicht sein Top-Level gehabt hat, trotzdem Wege findet, wie er irgendwas gewinnt, gegen fast alle, die da waren, da muss ich schon sagen, also mit Ausnahme, gut, ein Djokovic, der war jetzt nicht dabei, ist ja klar, aber ansonsten, ich glaube, er hätte sich auch gegen den Medvedev nicht verstecken müssen, aber jetzt ist er wirklich auf dem Level, wo auch immer wieder sein Mentor warnt, das hat mir übrigens sehr gut gefallen, dass der Juan Carlos Ferrero gekommen ist, trotz des Todes seines Vaters, dann zu diesem Finale. Und der Bub hat sich so gefreut darüber. Aber er hat gesagt, lass den spielen und red man nicht von Nummer 1 hin und her. Ich würde sagen, das kann man auch nicht besser sagen, um ihn da wegzuhalten, auch von dem Rummel und so. Jetzt wird es natürlich schwierig, weil auf einmal kommen tausende Medien und das ändert sich schon viel vom Umfeld her. Aber ich muss sagen, also Hut ab, ich bin schon sehr gespannt, wie das auf Sand sein wird. Glaube aber nicht, naja, ich will jetzt noch nichts sagen, aber ich glaube nicht, dass er körperlich schon so weit ist, dass Paris diese 5-Satz-Mühlen da über 2 Wochen, dass er das so locker nehmen wird, wie man vielleicht annehmen würde jetzt aufgrund dieser Form.
Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Herrschaften, weiter geht's in unserem Daily Nugget am Dienstag aufgenommen, am Montag. Und Andi, du hast wieder einen Gast mitgebracht, einen ganz besonderen Gast. Bitte stell du ihn uns vor.
Naja, mitgebracht kann man nicht sagen. Also ich freue mich, dass er sich Zeit gefunden hat, jetzt an dem Montag nach seinem eigenen Turnier, nämlich in Marbella. Servus, lieber Flo Leitgeb, schön, dass du heute da bist.
Servus, Andi.
Ja, Marbella. Ich weiß gar nicht, was die allergrößte Schlagzeile war, aber aus österreichischer Sicht natürlich, Herr Leitgeb, dass Dominic Thiem zurückgekommen ist, hat sein Einzel bestritten, nach einem schwachen Start dann gegen den späteren Finalisten Pedro Cachin in 2 Sätzen verloren. Wie hat sich das denn dann zugetragen? Weil wir haben am letzten Mittwoch, glaube ich, miteinander telefoniert, da war es noch nicht ganz sicher. Wie ist es dann dazu gekommen, dass der Dominic doch aufgeschlagen hat? Wann hat sich's entschieden?
Es hat sich eigentlich dann kurz bevor wir es öffentlich gemacht haben entschieden. Das Ganze hat sich so ergeben, dass ich natürlich dann nach all dem, was passiert ist, so schnell wie möglich hierher musste, um zu sehen, wie der Stand ist, wie steht es um das Turnier, wie kann das weitergehen. Und als ich dann hier auf die Anlage gekommen bin, war der Dominik schon da. Und da sind wir ins Gespräch gekommen natürlich, als Österreicher kennt man sich und den Dominik natürlich sowieso. Und dann habe ich gefragt, was er macht, wie es läuft bei ihm, wie seine Vorbereitung ist etc. Und dann hat er mir gesagt, ja, er plant jetzt die nächste Zeit in Marbella zu sein und sich auf die Sandplatzsaison vorzubereiten. Und für mich war klar, ich wäre bis kurz vor der Auslosung eine Wildcard sowieso zurückbehalten, um zu sehen, was in Amerika passiert. Weil das bietet sich unsere Woche hier natürlich an. Dass irgendwelche Topstars in Amerika ausscheiden und dann die Transition zu Sand suchen. Und so hat sich das dann mit dem Dominik am Freitagmittag mehr oder weniger ergeben, dass er gesagt hat, ja, er möchte spielen.
Andi, was hast du gesehen vom Dominik, wenn du was gesehen hast? Ich habe alles gesehen.
Ja, jetzt habe ich auch gesehen. Aber für mich ist die ganze Geschichte ein bisschen unschlüssig, abgesehen davon, dass ich gratuliere, dass es gelang, ihn natürlich als Attraktion Nummer 1 zu haben vor Ort, aber aus seiner Sicht ist es mir unschlüssig, nämlich immer noch nicht zu wenig Trainingssätze bestritten zu haben, eigentlich dann zu sagen, naja, das Ergebnis war zweitrangig, ich frage mich, vielleicht ist es ungerecht jetzt, aber erinnern wir uns an ein Comeback von einem Nadal, das kann man nicht erwarten, aber das war halt auch beim Federer so schon 2017, der war sogar dreiviertel Jahr verletzt, gewinnt dort die Australian Open, also ist sichtlich vorbereitet, weiß, wo er steht und das war in dem Fall, glaube ich, nicht so. Ich will dem Dominik keineswegs Unrecht tun, es ist mir nur halt unschlüssig, weil Nona Selbstvertrauen kann das nicht bringen, gegen so einen Mann zu verlieren, auch wenn der dann ins Finale gekommen ist. Aber vielleicht hast du das, Flo, ja vor Ort auch ein bisschen besser mitbekommen, die eigentlichen Beweggründe.
Ich muss da ein bisschen widersprechen, ehrlicherweise auch. Ich weiß, in Österreich ist es im Moment sehr, wie soll ich sagen, sehr im Trend, da ein bisschen auf den Dominik hinzuhauen. Man darf nie vergessen, der Dominik hat wirklich unfassbares Pech gehabt jetzt in letzter Zeit. Und auch dann hier wieder dann mit seinem Covid, was natürlich wieder ihn zurückwirft, befürchte ich. Aber der Dominik hat unfassbar trainiert. Also ich habe ein bisschen was gesehen, so mit einem Auge hingeschaut. Der Dominik mit dem Wawrinka trainiert auf einem wirklich hohen Niveau, hat den Anducher mehr oder weniger dominiert im Training, dass der überhaupt nicht gewusst hat, was los ist. Und was dann wirklich der Grund war, warum es im Match nicht so funktioniert hat, wie er es gern gehabt hätte, kann ich jetzt aus meiner Sicht schwer beantworten, weil ich natürlich nicht in seinem engsten Team bin. Aber man darf nicht vergessen, der Kaschin ist auch kein Blinder, wenn ich das so sagen darf. Also, ja. Der hat schon einige geärgert hier.
Ja, natürlich. Was mich auch noch interessiert, um das jetzt ein bisschen globaler zu sehen, also der Stellenwert dieses Turniers ist ja fantastisch, man hat vorher schon gewusst, eigentlich hätte das einen 250er-Status von den Leuten, die da mitspielen. Wie wird denn das in Spanien wahrgenommen, die Bedeutung dieser Veranstaltung?
Auch so wie du sagst, also ob wurscht, ob das jetzt die ATP ist oder ob das die WTA ist, ob das die Spieler sind, alle Beteiligten sind eigentlich der Meinung, das könnte, so wie es von uns aufbereitet worden ist und wie das Starterfeld war, könnte es locker 250er sein.
Mhm. Jetzt ist ja noch eines, also was ein bisschen untergegangen ist auch, also da dir und deinem Team Hut ab oder Tenniskappeln ab, je nachdem, wie man es nimmt. Aber ihr habt ja ein Combined-Event gehabt. Das ist ein bisschen untergegangen, vor allem in Österreich. Das heißt, es war ja parallel auch ein Damen-Challenger.
Genau, ja. Nein, es war kein Challenger, es war ein Damen-Tour-Event.
Ja, genau.
Bei den Damen 25, ist 125 ja. ein Tour-Event.
Darf ja, man auch nicht vergessen. Genau. Also da habe ich jetzt schon einen Fehler. Danke, dass du mich korrigierst. Ich wusste 125, aber egal. Also das muss ja logistisch auch kein leichtes gewesen sein, das alles so durchzubringen. Zumal das Wetter ja auch nicht optimal war.
Das Wetter war nicht optimal, aber wir haben glücklicherweise alle Spiele, so wie ich sie angesetzt habe, durchgebracht am jeweiligen Tag. Also bis auf den Dienstag, da haben wir 2 Stunden Rain Delay gehabt und haben aber trotzdem alle Matches durchgebracht. Wir haben uns natürlich auf alle möglichen Szenarien vorbereitet, haben noch 2 Plätze hier herrichten lassen, 2-3 Wochen vorm Turnier. Also es waren alle begeistert. Und das Damen-Tennis wird ein bisschen unterschätzt, ist mein Gefühl. Habe ich jetzt auch gemerkt, vermarktungstechnisch, international, Fernsehen etc. Aber das ist schon richtig hohes Niveau, das darf man nicht unterschätzen.
Jetzt weiß man natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, nämlich eigentlich ins kalte Wasser geworfen oder gesprungen, gezwungenermaßen. Was sind denn für dich so jetzt die Learnings nach dieser Veranstaltung?
Also das größte Learning für mich ist, geht nicht, gibt's nicht. Das kann ich so ganz klar beantworten, weil also ich bin mehr oder weniger 3 Wochen vor dem Turnier hier angereist und habe mehr oder weniger nichts gehabt. Ich habe ein paar E-Mails vom Papa gehabt, den einen oder anderen Vertrag vorliegen gehabt, habe mein Team quasi nicht gekannt, außer von Telefonaten und einmal, wie im November hier war, zwei aus meinem Team kennengelernt. Und die haben so eine unfassbare Arbeit geleistet, auch in meiner Abwesenheit davor schon, dass wirklich ganz großes Kino war. Also die haben gewusst, wie die Situation bei mir privat ist und was los ist und haben vorher schon 100% gearbeitet und wie sie das mitkriegt haben, haben die auf 150% nochmal hochgeschalten.
Jetzt gibt es ja auch in Deutschland mehrere Challenger und ich erinnere mich an einen, der hier in München stattgefunden hat, beim TC Große Seelohe, war es glaube ich vor 2 oder 3 Jahren im Sommer und da sind einfach keine Zuschauer gekommen im August. Wie zufrieden waren Sie denn mit dem Zuspruch, und wie finanziert sich so eine Veranstaltung? Ist man da überhaupt auf die Zuschauer angewiesen oder ist da von vornherein durch die Sponsoren die ganze Geschichte gedeckt?
Nein, also ganz offen kann ich sagen, man ist auf jeden Euro angewiesen. Es gerade in der Situation, in der ich bin, wo ich nicht hier lebe und natürlich angewiesen bin auf verschiedenste Kontakte, das kostet alles Geld. Und am Ende des Tages zählt jeder Euro bei so einem Turnier. Wir sind nicht die French Open, wo wir Sponsorverträge haben über mehrere Millionen Euro, sondern wir finanzieren uns über Logenverkauf, über Tickets, über Sponsoren, über Kooperationen. So funktioniert das auf dieser Ebene.
Andi, der zweite große, oder Herr Leitgeb, der zweite große Name, der dort war, Sie haben eh schon erwähnt, war Stan Wawrinka, der das Comeback ein bisschen länger angekündigt hat als der Dominik, der auch auf Social Media, ja gut, da ist der Dominik auch aktiv. Welchen Eindruck haben Sie vom Stan gehabt, der ja dreimaliger Major-Sieger ist? Wie hat Ihnen der gefallen?
Auch sehr gut. Also wir wissen ja alle, Tennis verlernt man nicht. Das Einzige, was man verlernt vielleicht in so einer langen Zeit Abwesenheit ist die Routine, die du brauchst und die Ruhe und die Passion, dich zu quälen, das am Ende des Tages. Das kannst du nicht trainieren und du kannst die Drucksituationen nicht trainieren. Das ist was, das kriegst du nur über Matches. Und das war offensichtlich auch, dass dem Stan das fehlt.
Eine Frage habe ich dann jetzt noch ein bisschen, ich möchte sagen, transatlantisch, während ihr euer fantastisches Turnier gespielt habt. Andi und ich haben es ja vorhin auch schon ein kleines bisschen besprochen. Gab es in Miami den Lauf von Carlos Alcaraz, ganz junger Spanier, der eigentlich, naja, vom Alter her auch noch auf Challenger-Ebene spielen sollte. Hat das irgendwie Beachtung gefunden? Habt ihr darüber diskutiert mit den Spielern? Ist da Aufmerksamkeit gewesen oder haben sich die alle tatsächlich nur auf das konzentriert, was sich in Marbella gerade tut?
Ich glaube, es gibt keinen Tennisbegeisterten, bei dem das nicht Thema war, die letzten Stunden. Was ich vielleicht dazu sagen muss, der Papa hat letztes Jahr hier in Marbella einen Challenger und in der Folgewoche ein 250er-Turnier gemacht. Ja. Und da war der Herr Alcaraz zu sehen. Also okay, ja. Das als Tennis-Fan muss man den Jungen mögen und muss begeistert sein von dem. Was der leistet, ist unglaublich in seinem jungen Alter und vielleicht ein bisschen zu früh noch, aber die Transition zum Rafa ist nicht weit.
Ich bin auch, schön, dass du das gesagt hast, ich wollte es auch gerade noch einmal sagen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, er hat sogar gewonnen, der Alcaraz.
Also ein Challenger möglicherweise, aber beim 250er hat Carreño Busta gewonnen, 250er.
Genau, ich habe gesagt, den Challenger, vor allem hat er ja jetzt auch gespielt in diesem wunderschönen Club, diese Davis Cup Partie, ne? Genau. Auch schon der Topstar, also das ist alles eine sehr, sehr schöne Geschichte und das sieht man auch, da breche ich eine Lanze für Challenger allgemein, aber auch natürlich für deinen und jenen, der noch bevorsteht, ich glaube in Mauthausen bist du
genau.
Auch.
Genau, wir starten am 1. Mai mit den Danube Austria Open.
Ja, genau, das ist ja auch nicht mehr allzu lang hin. Ja. Und da wollte ich jetzt nicht fragen, ob du den eingekauft hast, den Herrn Alcaraz, aber ich weiß nicht, ob man schon fragen kann, wer dort ungefähr zu sehen sein wird.
Das kann ich gar nicht sagen, leider, weil es ist alles offen und es ist alles möglich. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich hoffen, dass alle unsere Österreicher, jetzt ausgenommen dem Dominik natürlich, aber dass alle unsere jungen Österreicher die Chance nutzen, weil das ist eigentlich der Hauptbeweggrund, warum wir das machen, dass die Chance nutzen, sich in Österreich vor dem eigenen Publikum zu präsentieren. Weil die ganze Geschichte mit den Challengern in Österreich für mich oder für uns hat begonnen damit, dass unser Schützling der Jürgen Melzer Sportdirektor wurde und zu dem Zeitpunkt gab es kein Challenger-Turnier in Österreich. Und wenn du jetzt den Dominik exklusiv aus dieser Gruppe hinausnimmst, sind alle unsere Österreicher Challenger-Spieler. Ja. Und in Italien, wir haben uns dann hingesetzt und haben uns die Weltrangliste angeschaut und in Italien zum Beispiel, ich müsste jetzt lügen, aber die haben, glaube ich, 5 Italiener unter die ersten 100. Es kommt daher, dass du als junger Italiener, sage ich jetzt zwischen 18 und 25, wenn du Challenger spielst, kannst du 3 Monate am Stück in Italien Challenger spielen, weil es jede Woche irgendwo in Italien einen Challenger gibt. Das ist natürlich das Kostenersparnis etc. Das haben unsere Jungs nicht gehabt, weil die mussten nach Frankreich, nach Italien, nach Spanien, wo auch immer hin. Ich kann mich erinnern, ich bin mit dem Lukas Mädler gefahren, 5 Wochen nach Südkorea Challenger spielen.
Ja, das ist natürlich absurd, wenn man schaut. Ich glaube, in Forli alleine hat 6 Challenger gegeben. Das ist dann immer in der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt, wenn der Jürgen Sportdirektor beim ÖTV ist, dem ÖTV ist es ein Anliegen, solche Challenger zu haben. Gibt es dann für Sie als Turnierveranstalter, ja, sagt der ÖTV dann, schau, Flo, da hast 100.000 Euro, mach was draus. Oder gibt es da Unterstützung vom Land Niederösterreich oder einer Oberösterreicher, glaube ich, Mauthausen? Helft's mir bitte. Ich bin Steirer, ich weiß das nicht mehr so genau. Wie viel Unterstützung gibt es da von Verbänden bzw. vom Land?
Also wir haben immer eine Partnerschaft in Tulln mit dem Land Niederösterreich und in Mauthausen mit dem Land Oberösterreich.
Gut.
Und das sind unsere stärksten Partner und der ÖTV ist natürlich auch immer ein Partner, weil es, wie du sagst, dem ÖTV ein Bedürfnis ist, Challenger im eigenen Land zu haben. Und der ÖTV ist ein großer Unterstützer, die sagen jetzt nicht, wir schütten dich jetzt zu mit Geld, aber die nehmen uns halt Dinge ab, die Geld kosten. Wie zum Beispiel Schiedsrichter.
Ja. Jetzt,
ich wollte auch noch was nicht ganz uneigennützig einwerfen, damit das komplett ist. Es gibt ja auch in Salzburg einen Challenger, wo ich involviert sein darf. Ja, wo ich involviert sein darf sogar. Und der ist natürlich parallel zu Wimbledon. Und da kann man auch noch nichts sagen von der Besetzung her, aber es geht also in die Richtung, dass überall Initiativen kommen, egal ob mit starkem ÖTV oder nicht, dass man solche Turniere jetzt wieder, wie du sagst, natürlich mehrheitlich lanciert.
Ja, aber die zweite. Also, meines Wissens nach wird der Gerald in Salzburg auch eine Partnerschaft mit dem ÖTV haben. Also.
Inwieweit?
Ich bin froh über jeden Challenger, den es gibt in Österreich. Weil am Ende des Tages, der Dominik wird nicht spielen, bis er 50 ist. Und es gibt keine Nummer 1 der Welt, die nicht irgendwann einmal angefangen hat, Challenger zu spielen. Das ist halt die erste Stufe auf die ganz große Ebene. Und die brauchen wir in Österreich auch, um wieder Top 50, Top 20 Spieler zu produzieren, sage ich jetzt einmal.
Ich habe noch eineinhalb Fragen. Die ersten 0,75
Fragen. Auf die halbe freue ich mich.
Ja, die erste ganze Frage ist im Grunde genommen, muss man nicht der ATP eigentlich gratulieren, dass es so viele Challenger gibt, aber muss man nicht gleichzeitig der WTA mal die Frage stellen, warum schafft ihr das nicht? Die Männer haben, Pandemie hin oder her, wahnsinnig viele Möglichkeiten zu spielen. Ich glaube, in dieser Woche sind 4 oder 5 Challenger gleichzeitig. Und bei den Frauen schaut es auf der unteren Ebene ganz, ganz mau aus. Was läuft da falsch? Ihr habt ja die Frauen und die Männer gehabt.
Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, diese Frage zu beantworten, weil ich ehrlicherweise mich erst seit 3 Wochen mit Damen-Tennis beschäftige. Aber meinem Gefühl nach hat die WTA gerade wirklich große Baustellen, die sie zu bewältigen hat. Das eine ist die Baustelle, die wir alle haben. Das ist dieser Krieg Russland-Ukraine, der natürlich den Kalender völlig zerreißt, weil niemand kann, will, soll, darf in Russland irgendwie jetzt was tun, um das Ganze zu boykottieren, was da passiert. Und die andere große Baustelle, die WTA hat, ist Asien. Da gab es ja auch einen Vorfall, der nicht wirklich witzig ist und da muss die WTA natürlich eine Entscheidung treffen und die Entscheidung, soweit ich weiß, von der WTA war sich aus China zurückzuziehen.
Und jetzt meine halbe Frage.
Was ja.
Also bitte, okay. Ja. Na, die halbe Frage ist nur, weil wir gerade über Asien sprechen, 5 Wochen in Südkorea mit Lucky Miedler auf Challengern, ist das lässig oder ist es anstrengend? Nicht wegen dem Lucky, sondern wegen der Reisen, weil beim Challenger vielleicht dass der große Glamour fehlt. Wie muss man sich das vorstellen? Ist das die große Tenniswelt?
Es ist nicht die große Tenniswelt, aber es ist ein Teil der Tenniswelt. Und für mich war es eigentlich, abgesehen davon, dass ich mich mit Lukas wirklich wahnsinnig gut verstehe und wir dort eine gute Zeit gehabt haben, war es für mich in meiner Entwicklung besonders wichtig, glaube ich. Weil ich bin zum Tennis dazugekommen, da war der Thomas einer der Weltstars und ich habe Tennis kennengelernt von der falschen Seite, weil für mich hat Tennis begonnen, du bist im Team mit einem Topstar und wirst hofiert und Chauffeurservice da, Chauffeurservice dort, du suchst dir den Trainingsplatz aus, du kriegst alles, was du willst. Und ich bin dann erst mit 25 habe ich eigentlich gesehen, wo Tennis wirklich beginnt. Und Tennis beginnt Future Challenger. Also für mich war es cool, einmal zu sehen, wie Tennis wirklich beginnt und wo das herkommt. Weil ich es eigentlich falsch kennengelernt habe, muss man sagen.
Schön. Andi, hast du noch was? Sonst verabschieden wir
den Fall. Ich habe keine halbe Frage, aber ich habe eine ganze ehrliche, auch mit Gänsehaut verbundene, ein Schlusswort für dich. Und zwar tut es mir ganz, ganz furchtbar leid, was mit deinem Papa passiert ist. Und ich kann mich noch erinnern, weil du sagst, wie du dazu gekommen bist. Also wir kannten uns ja schon sehr lang vom Studio an. Ich durfte ihn dann interviewen, auch in Kitzbühel. Ich kann mich noch erinnern, wie die Mama gesessen ist mit dir. Und ich glaube, du als Baby ein paar Mal hineingerufen hast. Also das waren meine ersten Erinnerungen. Und ich glaube, der Ronny ist wahnsinnig stolz auf dich, dass du das jetzt so super machst.
Das ist nett von dir.
Danke.
Ja, schließe ich mich natürlich an, obwohl wir uns nicht persönlich kennen. Florian Leitgeb, Turnierdirektor in Marbella und in Mauthausen. Am 1. Mai geht's los in Mauthausen. Ja, da kann man gerne mal hinschauen. Wir machen eine kurze Pause in unserem Daily.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, und jetzt die allwöchentliche Frage, die den Tennispropheten immer komplett aus seine Pantoffeln ausschmeißt, aus seine Schlapfen, wie man in Österreich sagt. Nämlich die Frage nach dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin der Woche. Es bieten sich ja einige an, Andi.
Ja, bevor du also sagst, halt den Schlapfen, haut es mich wirklich jetzt aus den Schlapfen. Aber na, ich habe mir natürlich schon wieder was überlegt, weil ich jetzt schon immer routinierter werde und weiß, das nach, kommt dann doch dazu.
Nach 8 Jahren wirst du immer routinierter, gut, schön.
Ja, ja, 8 Jahre ist auch, ich glaube, ich würde es auch wesentlich länger schätzen, aber möchte jetzt nicht das darob zu streiten beginnen mit dir. Aber, also ich lasse dir den Vortritt, weil ich habe zwei, es ist mir wurscht.
Nein, ich nehme jemanden, ich küre jemanden zu meiner Mitarbeiter der Woche, den ich gar nicht so gern mag. Aber der,
mich?
Ja, genau.
Mich, danke.
Ja, nein, danke. Aber der natürlich was geschafft hat, was glaube ich ein bisschen untergegangen ist, aber was schon bemerkenswert ist, nämlich der das Sunshine Double im Doppel gewonnen hat mit zwei verschiedenen Partnern. Und das ist John Isner. In Indian Wells hat er mit Jack Sock gewonnen. Dann hat er in Miami jetzt mit Hubert Hurkacz gewonnen und hat dabei ein paar Doppelspezialisten rausgeschmissen, hat im Halbfinale gegen Kyrgios Kokkinakis gewonnen und das ringt mir schon, das nötigt mir Respekt ab. Wie gesagt, ich bin kein Fan vom Isner, weder von seinem Spiel noch von vielen seiner persönlichen Einstellungen, zumindest denen, die man öffentlich kennt. Aber ich möchte hier nur das Sportliche bewerten und deshalb nehme ich ihn in dieser Woche als meinen Mitarbeiter der Woche.
Na, da bin ich jetzt wirklich erstaunt und überrascht. Ja. Aber der Isner ist natürlich auch eine Erwähnung wert gewesen, da hast du schon recht. Also bei mir dreht sich's natürlich um das Alcaraz-Team. Ja, ich bin fast geneigt, den Juan Carlos Ferrero zu nehmen, weil das auch nicht leicht war für ihn, dort anzureisen, nachdem sein Papa so kurz davor verstorben ist und dann gekommen ist. Und allein diese Freude, wer es gesehen hat, auch hier auf Social Media, ja, als das eine Überraschung für den Alcaraz war. Und ich glaube, der sogar Tränen in den Augen hatte. Und wer es gesehen hat, also diesen Halbfinalsieg, hat ja der Carlitos noch dem Juanqui Ferri oder wie er heißt, als mit seinem abgekürzten Namen gewidmet. Das hat er auf die Kamera geschrieben, also der ist für dich. Und das hat mir eine Gänsehaut aufgezogen, aber ich möchte dann doch eher beim Alcaraz selber belassen, weil der jetzt ein Level erreicht hat, glaube ich, auf längere Sicht, dass also wirklich so noch nicht zu erwarten war in dieser ganz, ganz kurzen Zeit, das muss man auch einmal betonen. Und immer, wenn man sagt, okay, jetzt ist der Zenit erreicht, das kann nicht so weitergehen, geht es dann doch noch wieder ein bisschen höher weiter. Und da möchte ich einen Spruch zitieren von seinem eigentlichen Trainer, der mir immer wieder entfällt, der Mann, der ihn wirklich trainiert. Warte mal, ich hab's da, ich weißt du es auswendig?
Nein, ich habe es im Finale gehört, aber das habe ich natürlich auch vergessen.
Ja, nein, warte, ich habe es eh da, ich habe das da irgendwo... Schnell wollte ich dann los, jetzt ist mir wieder entfallen. Na, es ist egal, er möge mir es verzeihen. Jedenfalls geht es darum, dass der gesagt hat, Juanjo Moreno, genau, der Herr Moreno, vom Herrn Moreno ist die Rede. Und der hat gesagt, man muss sich das so vorstellen, das haben sie ihm immer wieder gesagt, er baut eine Wand auf, also eine Riesenwand und jedes Ziegelstück dieser Wand gilt es so sorgfältig wie möglich dort anzubringen. Also es gibt keine schlampigen Tage, es gibt immer nur höchste Konzentration in allem, was man macht. Und der ist das lebende Beispiel dafür, dass wenn man das durchzieht und auch mit der Erfahrung seines Trainerteams und seines Mentors, dem Ferrero, da wirklich sehr, sehr schnell was weitergehen kann. Und was mir auch so gut gefällt, ist das Mindset und diese Reife von diesem jungen Mann.
Amen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.